Okay, jetzt läuft auch das Aufnahmegerät.
Der Monitor ist eingestellt, das Mikro ist an. Okay. Zwei Anmerkungen vorher. Nummer eins, aufgrund der kinoartigen Situation vorhin haben wir angefangen, über Weihnachten zu sprechen. Und in der Woche vor der Weihnachtspause können wir sehr gerne weihnachtlichen Quatsch machen. Ich bin dem gegenüber sehr aufgeschlossen. Insbesondere verfüge ich über mehrere weihnachtliche Kopfbedeckungen. Nicht nur ich, auch Jean-Luc hat eine, die ist umwerfend. Er freut sich schon drauf, die zu tragen. Und ich freue mich auch immer, wenn die Studis weihnachtliche Kopfbedeckungen tragen. Das können wir also gerne machen. Wir können das auch gerne in der ganzen Woche machen, also Dienstag und Donnerstag. Und uns noch anderen Quatsch überlegen. Wir können zusammen singen zum Beispiel. Und wenn Sie sehen wollen, wie ich lachend auf dem Boden liege und weine, müssen wir uns einfach nur so ein Video angucken, wo Leute auf Flöten extrem schlecht und extrem falsch Weihnachtslieder spielen. Ich weiß nicht, warum das mein Publikum so ist, aber da geht wirklich gar nichts. Und jetzt noch was leider ein bisschen ernster ist. Gerade heute kam eine Nachricht vom Rektorat, was die pandemische Lage betrifft. Glücklicherweise dürfen wir erstmal weiter Präsenzlehre machen, auch unter den gleichen Voraussetzungen. Ich sehe einige erleichterte Gesichter. Ich freue mich auch, aber gleichzeitig kriegen wir ja mit, was passiert. Und deswegen bitte ich uns alle, dass wir mindestens so sorgfältig weiter auf uns achten und aufeinander wie bisher. Bisher bin ich sehr stolz auf uns, wie wir das hingekriegt haben. Und ich hoffe einfach, dass das so bleibt und dass wir keine Krankheitsfälle vor uns noch haben. So, ich glaube, das war es an Vorrede. Dann steigen wir sofort wieder ein in den Beweis von Satz 2.11. Da habe ich Sie letzte Woche mit einem Cliffhanger entlassen. So, der Cliffhanger ging so. Wir wollen zeigen, dass wenn wir einen Normalteiler n haben, dass wir dann mit g modulo n, also mit der Länge der Restklassen und mit diesem Geboxe, wieder eine Gruppe bekommen. Da haben wir die Gruppenaxiome g1 bis g4 dann zu prüfen. Und das Schwierigste ist g1. Hallo? Nein. Das Schwierigste ist g1, nämlich dass Box eine Verknüpfung ist auf g modulo n. Und dabei ist auch nicht das Schwierige, dass man nach dem Boxen wieder in der Menge der Restklassen landet. Das ist irgendwie klar. Boxen heißt ja einfach nur, dass man die Repräsentanten verändert. Wenn man sich das hier anguckt, dann liegt das wieder in der Menge der Nebenklassen. Das Problem ist, dass man nicht weiß, ob Boxen eine Abbildung definiert. Was könnte schiefgehen? Na, wenn man zweimal die gleiche Nebenklasse hinschreibt, und zwar mit möglicherweise unterschiedlichen Repräsentanten, dann könnte es passieren, dass da nicht dasselbe rauskommt. Und dann wäre Box keine Abbildung, denn dann könnten unterschiedliche Bilder rauskommen, je nachdem, was man da benutzt. Und das macht gerade die Hauptarbeit. Wir sind also die ganze Zeit dabei, G1 zu beweisen. Danach ist der Rest dann durch Hingucken im Prinzip erledigt. Wie weit waren wir letztes Mal gekommen? Na, wir haben uns zwei Nebenklassen hergenommen, N-Kringel A und N-Kringel C, und wir haben die zweimal hingeschrieben, mit zwei möglicherweise verschiedenen Repräsentanten. Und wir haben uns auch schon überlegt, was wir zeigen wollen. Wir wollen nämlich zeigen, dass es egal ist, ob ich beim Boxen A und C benutze oder ob ich B und D benutze. Und wir hatten schon einiges geschafft. Hier steht alles, was wir uns letztes Mal überlegt haben. Hier am Ende sind wir angekommen. Und dann habe ich Sie mit sowas entlassen wie, naja, wäre super, wenn man das Y jetzt einfach so hier rüberziehen könnte, dann würde das N das sozusagen schlucken, dann würde ja stehen N, Kringel, D, Kringel, D, dann wären wir fertig. Aber ganz so einfach geht's nicht. Denn G, Kringel ist eine Gruppe, aber nicht unbedingt eine arische Gruppe, und deswegen dürfen wir nicht einfach irgendwas vertauschen. So, da stehen wir jetzt. Und was machen wir? Na, wir benutzen jetzt etwas, was wir noch gar nicht benutzt haben, nämlich, dass n nicht einfach nur ein Normalteiler ist. Oh, ich bin schon erst ein Bild gelaufen. Entschuldigung. N ist nicht nur irgendeine olle Untergruppe, sondern ein Normalteiler. Und wir sehen jetzt, warum das Normalteilersein besonders ist. Wir schreiben nämlich jetzt dieses B-Kringel Y anders. Wir machen das. Stimmt. Ich behaupte, B kringelt. das bei Normalteilern gilt, dass wenn man sich irgendein Gruppenelement schnappt und dann von links mit dem Inversen verkringelt und von rechts mit dem Element selbst, dass dann das, was insgesamt rauskommt, wieder ein Normalteiler gibt. Und das habe ich jetzt gemacht, und zwar mit Y. Aber das sieht so aus, als sei das hier falsch rum. Das Inverse steht rechts und nicht links. Nicht wahr? Wenn ich jetzt da b hoch minus 1 Y Klingel b hingeschrieben hätte, hätten Sie mir alle sofort geglaubt. So sind Sie hoffentlich zu Recht einen Moment lang misstrauisch. Denn ich habe jetzt schon getrickst. Ich habe das b hingeschrieben und meine aber b hoch minus 1 hoch minus 1. Und dann passt es wieder. Das heißt, ich nehme die Normalteilereigenschaft mit b hoch minus 1 und auf der linken Seite muss dann eben b hoch minus 1 hoch minus 1 stehen und auf der rechten Seite b hoch minus 1. Das ist in Wirklichkeit das. Und dann sieht man, dass die Normalteilereigenschaft greift, dass das deswegen in N liegt. Und jetzt möchte ich B Kringel Y ersetzen durch einen Ausdruck, in dem das enthalten ist. Denn wenn das dann hier links steht, dann wird das von dem N sozusagen wieder verschluckt, weil es da drin liegt. Übrigens auch. Ja, wie mache ich das? Ich kann jetzt nicht B-Kringel Y durch das ersetzen, denn das ist nicht dasselbe. Aber ich kann jetzt von rechts noch mit etwas multiplizieren, sodass dieses B hoch minus 1, was da stört, wieder ausgeglichen wird. Wer sagt mir, womit ich da verkringeln muss? Nicht multiplizieren, Entschuldigung, verkringeln. Welches Element muss ich benutzen, um auszugleichen, dass ich da rechts das B hoch minus 1 dran gekringelt habe? B, genau. Denn B hoch minus 1 und B kürzen sich ja kringelndermaßen weg. Also schreibe ich jetzt. Im Laufen lesen. Na, was müssen wir da machen im G2? Wie heißt die Rechenregel, die wir da weisen müssen? Dankeschön. Und Assoziativgesetz, genau. Jetzt könnten Sie mir einfach glauben, dass das stimmt, weil man ja beim Boxen in der Gruppe die Repräsentanten verknüpft und in der Gruppe gilt das Assoziativgesetz. Und wenn wir jetzt schon 1-2 Jahre weiter wären, würde ich sagen, passt, vererbt sich aus der großen Gruppe in die Faktorgruppe. Aber da wir noch nicht so fortgeschritten sind, schlage ich vor, dass wir es einmal hinschreiben, warum das Assoziativgesetz auch für Boxen gilt. Und ich mache die Rechnung aber nicht so lang, denn bestimmt glauben Sie mir, wenn ich die ersten 2 Umformungen gemacht habe, dass es alles so passt. So, wir boxen N Kringel A, Box N Kringel B und jetzt mache ich die Klammer erst auf der linken Seite und boxe mit N Kringel C. Wer will boxen? Nein, nein, ich nehme das letzte, was ich will boxen. Sehr gut. Linke Seite, wir boxen und haben dann N Kringel A Kringel B da stehen. Und ich setze jetzt mal Klammern. Und jetzt kommt noch Box N Kringel C. Und jetzt sehen wir, warum wir quasi in der Gruppe landen und da das Assoziativgesetz benutzen können, wenn ich die nächste Umformung gemacht habe. N Kringel A Kringel B in Klammern Kringel C. Wir benutzen also jetzt einfach nur hier beim Repräsentanten das Assoziativgesetz in der Gruppe und formen alles rückwärts um. Wer ist nicht einverstanden damit, dass ich die Rückwärtsumformung jetzt nicht in mehreren Schritten hinschreibe, sondern sofort die andere Seite hinschreibe? Okay. So, das hier ist jetzt G2, aber in der Gruppe G mit Kringel, hier bei diesem Gleichheitszeichen, das heißt nämlich, dass ich hier in der Klammer, wo die Repräsentanten stehen, umklammern darf. Ich darf die Klammer von links nach rechts ziehen. Hier benutze ich ja nur Gruppenelemente. So, und dann das Ganze wieder zurück.
Ja, warum eigentlich nicht das Ganze wieder zurück?
Das ist viel lustiger. Ich schreibe hier bei N Kringel A Box N Kringel B Kringel C. Jetzt habe ich sozusagen hier diesen Kringel hier aufgelöst und habe daraus Boxen gemacht. Und jetzt schreibe ich weiter. Und dann habe ich da stehen N Kringel A Box in Klammern N Kringel B Box N Kringel C. Nur um nochmal zu wiederholen, was da passiert beim Kringeln und beim Boxen. Hier habe ich jetzt zuerst die große Klammer links aufgelöst, indem ich diese Box quasi benutzt habe oder ausgeführt habe. Und dadurch entstand dann diese Klammer. Und dann kommt die nächste Box. Und dadurch entsteht dieser Ausdruck. Und jetzt klammere ich um in der Gruppe und dann kommt alles wieder zurück. Ja, das war G2. Ich habe ja versprochen, es wird einfach. Jetzt kommt G3. G3 ist noch einfacher. Hat jemand eine Idee, wie ein boxneutrales Element aussieht? Heldenkringel. Jetzt muss man nur geschickt einen Repräsentanten hinschreiben. Könnte, nach dem Motto, okay, was muss ich hinschreiben, damit bei dieser Boxverknüpfung danach wieder der gleiche Repräsentant dasteht, der da vorher stand. Und wenn Sie eine Idee haben und denken, dass es zu einfach ist, ist es wahrscheinlich die richtige. Ich sehe eine halbe Meldung. Ja, eine halbe ist besser als keine. Also los. Ja, genau. Ah, komm her. Hätte ich auch gesagt, funktioniert. Denn beim Boxen verkringeln wir dann ja den Repräsentanten damit. Und damit ändert sich der Repräsentant nicht. Fertig. Man hätte übrigens jedes Element aus N benutzen können. Diese Nebenklasse ist dieselbe, als wenn ich hier anstelle von 1G irgendein Element aus N hinschreibe. damit dann beim Boxen der Repräsentant, der insgesamt rauskommt, so ist, dass wir auf das neutrale Element kommen. Beispiel, das haben wir später bei Gleichungssystemen, wo wir irgendwie Kram loswerden wollen, der für das Gleichungssystem nicht relevant ist. Oder bei Teilbarkeit, das kommt dann in der Zahlentheorie später wieder, da kann man das auch super machen mit den ganzen Zahlen. Aber nicht nur da. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, allein schon in meinem kleinen Wirkungskreis, so in der Algebra, aber in anderen Teilen der Mathematik eben auch, wo man überflüssiges Zeug sozusagen wegorganisiert, man definiert eine geeignete Untergruppe, sieht, dass das ein Normalteiler ist, geht in die Faktorgruppe und dann ist die Welt einfach einfacher in der Faktorgruppe. Das sieht jetzt nicht so aus, das ist mir schon klar. Das mit den Boxen sieht natürlich erstmal unfreundlich und unintuitiv aus. Aber wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, dann merkt man, dass häufig das Arbeiten in der Faktorgruppe einfacher ist. Die ist kleiner, da gelten häufig einfache Rechenregeln und dann ist die Lösung für das Problem besser zu erkennen, einfach weil man überflüssigen Ballast losgeworden ist. Deswegen werde ich jetzt immer mal wieder mit Faktorstrukturen nerven. Der Vorteil, das jetzt am Anfang einmal allgemein zu machen, ist der, dass wir das dann später immer zitieren können. Egal wo im Rahmen der Linienalgebra und Algebra uns Faktorstrukturen begegnen, wir können immer diese ganz elementaren Sachen vom Anfang zitieren, denn eine Gruppe wird da ja wohl gefälligst immer sein. Ohne Gruppe keine Faktorstruktur. Das heißt, dann ist es immer anwendbar, wir müssen nie wieder diese Rechnung machen. Alles ist dann immer sofort klar und sicherer. Und da ich jetzt gerade keine Fragen sehe, gehen wir weiter zu Lemma 2.12, wo wir uns einen berühmten und auch wieder irgendwie klassischen Homomorphismus angucken, den wir dann später auch immer mal wieder brauchen. Also erledigen wir das jetzt auch einmal allgemein, können das später benutzen. Das ist der sogenannte natürliche Homomorphismus von einer Gruppe in eine Faktorgruppe. Dazu brauchen wir eine Gruppe G mit Kringel. Wir brauchen einen Normalteiler N. Und jetzt gucken wir uns eine Abbildung an Phi von der Gruppe G in die Faktorgruppe G modulo N. Und was die macht, diese Gruppe, ist sehr einfach. Sie schnappt sich ein Gruppenelement und bildet es ab auf die davon repräsentierte Nebenklasse. Stellen Sie sich wieder das Beispiel vor mit Z und mit den durch 3 teilbaren ganzen Zahlen. Jede ganze Zahl wird dann einfach auf die Restklasse geworfen, in der sie liegt beim Teilen durch 3. 4 wird also dann zum Beispiel auf die Menge der Zahlen geworfen, die beim Teilen durch 3 Rest 1 haben. Da gehört die wieder zu. So kann man sich das vorstellen. Das geht eben sehr allgemein. Und diese Abbildung ist nicht nur ein Gruppenhomomorphismus, sondern sie ist auch noch sujektiv. Dafür ist nicht viel zu tun, das ist nicht viel zu zeigen. Wir machen das jetzt mal eben. Wir können uns noch mal kurz daran erinnern, was war noch mal Sojektiv, was war noch mal Gruppenhomomorphismus. haben wir irgend so ein Rudelfähigkeitsproblem? Müssen wir irgendwie gucken, ob die Bilder von irgendwelchen Repräsentanten abhängen? Nee, denn diesmal fangen wir ja in der Gruppe G an und wir sagen, wo jedes Gruppenelement hin soll. Da kann man nichts aussuchen. Das heißt, so ein Problem haben wir nicht. Wir können einfach die Homomorphie-Eigenschaft nachrechnen und die Sojektivität. Da müssen Sie mir jetzt helfen. Was war nochmal die Homomorphie-Eigenschaft? Was muss man da zeigen? Ja, da sieht eine Hand, da sieht auch eine.
Das ist egal, ob man Askulum und dann abbildet oder abbildet und dann kringelt.
Genau, je nachdem, wo Kula und Kringel stehen. Bei uns sind die Abbildungen jetzt Kringel und Box. Also formuliere ich mal um. Es ist egal, ob wir zuerst kringeln und dann abbilden oder ob wir erst abbilden und dann boxen. Also nehmen wir das jetzt hoch, ja? Und legen wir es. Ein A, B, aus G. Für die HE. HE steht jetzt immer für Homomorphie-Eigenschaft. Der Vorteil dieser Bezeichnung ist, dass da die Lage für die Verknüpfung heißen. Wir wissen, was gemeint ist.
Yeah.
tatsächlich, wenn Sie hier zusammen mit mir Fehler machen. Erstens lerne ich meistens was, wenn Sie Fehler machen, denn manchmal bedeutet das ja, dass eine Erklärung von mir nicht so gut war und dass da irgendwo ein Missverständnis ist. Und zweitens, wenn eine Person was Falsches sagt, ist es häufig so, dass ein paar andere den gleichen Gedanken hatten, aber sich nicht getraut haben, sich zu melden. Und die merkt man ja auch alle, dass sie da noch einen Denkfehler haben. Das ist also wirklich gut. Man lernt da was draus und je mehr Sie hier sprechen und auch mal was Falsches sagen, desto eher klappt es dann in der Klausur und da sind die Antworten dann richtig. Bereit für das nächste Resultat? Es kommt was zum Feiern. Eigentlich bräuchte ich einen Trommelwirbel. Gut. Ja, das war jetzt so halbherzig. Da habe ich mich zu früh gefreut. Eigentlich bräuchte ich einen Trommelwirbel. Sehr schön. Sehr schön. Das macht mir sehr viel Freude. Es kommt der Homomorphie-Satz für Gruppen. Ja, wir können auch Laura-Wellen machen. Da bin ich auch total dabei. Sie sind gut. Das sind ja noch die ersten Wochen. Ich überlege mir schon, wie wir das später noch steigern können. So, im Sommersemester. Der Homomorphie-Satz für Gruppen ist auch wieder so ein grundlegendes Resultat. Das beweisen wir jetzt einmal für Gruppen, können das dann später ständig zitieren. Sie kennen das inzwischen. Das ist schon ein alter Hut. Gegeben sind zwei Gruppen, G mit Kringel und H mit Pulle. Gegeben ist außerdem ein Gruppenhomomorphismus von G nach H. Und nur um die Notation zu vereinfachen, geben wir dem Kern der Abbildung einen Namen. Der Kern heißt K. Nein, nicht ansprechen. Und wir behaupten, dass es dann einen bijektiven Gruppenhomomorphismus gibt von der Faktorgruppe G modulo K auf das Bild. Bijektiver Gruppenhomomorphismus heißt, dass wir die Homomorphie-Eigenschaft haben, sprich die Gruppenstruktur wird übertragen und die Abbildung ist auch noch bijektiv. Man kann das ungefähr so sagen. Wenn es einen Gruppenisomorphismus gibt von einer Gruppe hier zu einer Gruppe hier, dann sind die quasi nicht zu unterscheiden. Die Elemente heißen vielleicht unterschiedlich, aber die Gruppen sind eigentlich nicht zu unterscheiden, denn die ganze Struktur wird quasi einmal rüberkopiert von dem bijektiven Homomorphismus. Wenn man Gruppentheorie macht, dann freut man sich, wenn man sowas findet. Und das ist einer der Gründe, warum ich den Homomorphie-Satz so feiere. Die Großartigkeit erschließt sich jetzt bestimmt noch nicht und das macht auch nichts. Es ist total okay, wenn ich mich als Einzige jetzt tierisch freue. Sie dürfen sich später freuen. Wir werden gleich diesen Satz beweisen, indem wir etwas beweisen, was noch ein bisschen konkreter ist und noch ein bisschen detaillierter. Wir werden nämlich tatsächlich einen bijektiven Gruppenhomomorphismus hinschreiben. Wir machen es ein bisschen allgemeiner. Wir schreiben eine Abbildung hin, die ein Gruppenhomomorphismus ist, von G modulo K nach H. Machen uns klar, dass die injektiv ist und dann bekommt man was Bijektives, indem man im Zielbereich auf das Bild einschränkt. Das wird die Idee sein. Also nicht wundern, wenn wir jetzt im Beweis direkt sehr konkret einsteigen. Wir werden diese Abbildung, die da steht, Sigma, die aussieht wie eine Abbildung, wir müssen erst noch zeigen, dass es eine ist. Dieses Sigma werden wir uns hernehmen, wir zeigen, dass es eine Abbildung ist, wir zeigen also, dass da wieder mal etwas nicht von der Wahl des Repräsentanten abhängt in der Gruppe. Dann weisen wir die Homomorphie-Eigenschaft nach, wir weisen die Injektivität nach und die Surjektivität kriegen wir quasi geschenkt, wenn wir im Zielbereich auf das Bild einschränken. Dann haben wir insgesamt einen bijektiven Gruppenhomomorphismus. Das alles erzähle ich, damit Sie jetzt schon sich darauf einstellen können, was wir gleich alles beweisen. Mal wieder ist die Wohldefiniertheit zu Beginn das, was uns ein bisschen Mühe kostet. Zum Glück wissen wir jetzt schon, wie es geht. Und das danach ist dann wieder alles ziemlich einfach. Wir atmen durch, wackeln uns und ich wische mal so ein bisschen. Jetzt eine gute eine schlechte Nachricht. Denn das zusammen mit ein bisschen Nachgeplänkel war es dann erstmal mit Gruppen. Wir lernen dann andere Strukturen kennen. Falls Sie also sagen, oh, Gruppen, schrecklich, gut, dass das vorbei ist. Okay, das akzeptiere ich, es tut mir ein bisschen weh, aber ich komme damit klar. Falls Sie sagen, yay, Gruppen, und ich will darüber eigentlich später noch mehr lernen, ja, kommt in der Algebra und kommt danach auch gerne in Spezialvorlesung. Wenn Sie hier in Halle bleiben, können Sie bei mir so viel Gruppentheorie lernen, wie Sie wollen. Aber hier für diese Vorlesung machen wir nach dem Homomorphiesatz und machen ein paar Bemerkungen erstmal Schluss. Denn es gibt noch mehr Strukturen, die wir kennenlernen wollen.
Egal was K ist, K ist normal.
jetzt haben, ist Homomorphie eingeschaltet. Haben wir da sowas? Ja, haben wir. Denn Phi ist ein Gruppenhomomorphismus von G-Kringel nach Hakula. Und der Haklopsche Homomorphie-Reflex sagt jetzt, ich tausche das Abbilden und das Verknüpfen und schreibe X-Phi-Kula. Was weiß ich jetzt? Was weiß ich über XV? Da müssen wir nochmal gucken, wo X herkommt und was wir für Informationen haben. X kommt aus K. Was ist K? K war eine Abkürzung für den Kern. Wohin werden Leute abgebildet, die im Kern liegen?
Auf
zentralen Element. Wo? Wo auf der Welt? Wir haben ja ganz viele. Insbesondere haben wir hier zwei, die relevant sind, das in B und das in H.
Ich warte nicht,
das ist eigentlich nicht. Sie warten nicht, das ist H. Doch, hast du richtig, genau. Im Zielbereich. X kommt aus dem Kern, alles was im Kern liegt, wird auch das einzelne von H abgebildet, also steht hier 1H. Damit haben wir jetzt insgesamt gezeigt, Angebot 2, wir benutzen diesen tollen Teil E aus diesem tollen Lemma-Buchstaben, dass man bei Homomorphismen Injektivität zeigen kann, indem man zeigt, dass der Kern nur aus dem neutralen Element besteht. Ist beides super. Wir können auch beides machen. Ja, wir haben ja Zeit. Okay, dann machen wir doch einfach beides. Ich schreibe mal das mit dem Kern hin, einfach weil ich das schön finde als Anwendung von dem Lemma. Und dann darunter irgendwie in Klammern, so geht es übrigens zu Fuß oder so. Okay. Injektivität. Wir betrachten den Kern von Sigma und verwenden Lemma, ich habe die Nummer nicht im Kopf, ich hoffe, sie steht hier. Lemma 2.9. Lemma 2.9 war das mit den 5 Teilen A, B, C, D, E, haufenweise tolles Zeug über Homomorphismen und Teil E war ein Gruppenhomomorphismus aus Injektiv, genau dann, wenn der Kern nur aus dem neutralen Element der Startposition besteht. Ups, nein, bestimmt nicht.
Im Zweifel? Nein, im Zweifel bin ich immer schlüssig.
Ja, okay. Danke für die Erinnerung. So, wir fangen mit der Definition an. Der Kern eines Gruppenhomomorphismus besteht aus all den Gruppenelementen im Startbereich, die, nachdem sie abgebildet wurden, im Zielbereich das neutrale Element sind. Hier also die 1 von H. Also sind das all diejenigen Elemente K, K, G aus der Faktorgruppe G und K mit der Eigenschaft K, K, G, Sigma gleich 1 in der Zielgruppe. Jetzt überlege ich mir einfach, was das ist, was hier steht. Ich habe ja für Sigma eine Abbildungsvorschrift, die kann ich einfach mal benutzen. Das sind also all diejenigen, K, K, G, aus der Faktorgruppe, mit der Eigenschaft, dass das hier das neutrale Element ist. Und jetzt setze ich die Abbildungsvorschrift ein. Dann steht da G unter Phi. Der Kern von Sigma, schön algebraisch. So machen wir das später immer. Jetzt nochmal zu Fuß, okay?
Zu Fuß? Oh, ich glaube, ich möchte keine Füße machen. Zu Fuß? Ich weiß gar nicht, ob ich spontan kann, aber. Nee, ich kann mir nicht spontan deine Füße machen.
Ich mag Füße, aber ich kann sie irgendwie nicht zeichnen. Hm. Okay, das, im Laufe der Vorlesung werden Sie sehen, dass meine Zeichenkünste wirklich unterirdisch sind. Jedes Mal, wenn Sie mich bitten, eine Skizze zu machen, wird das
überhaupt nicht schön. Zu Fuß?
Ja, wie geht Injektivität zu Fuß? Wir nehmen zwei Elemente, die das gleiche Bild haben und gucken und hoffen, dass sie gleich sind. Sein K fängt A, K fängt B, aus der Quadratgruppe G muss A. Sieht dann so ähnlich aus wie unser Wohldefiniertheitsbeweis drin, aber nur so ähnlich.
Allein dafür möchte ich, glaube ich, üben,
Füße zu zeichnen an der Tafel. Das ist viel lustiger, wenn da Füße sind, statt dass da zu Fuß steht.
Wir übersetzen wieder, was macht Sigma? Sigma schreibt sich den Repräsentanten und bildet ihn unter Phi ab. Dann ist also A Phi das gleiche wie B Phi. Und jetzt forme ich das einfach ein bisschen um, solange bis ich irgendwas sehe, was mir weiterhilft. Das hier ist jetzt eine Gleichung in der Zielgruppe H. Und in der Zielgruppe H kann ich jetzt diese Gleichung nehmen und kann von rechts verkullern mit dem Inversen von B Phi. Das mache ich jetzt einfach mal. Also ist jetzt A Phi Kuller B Phi Invers das gleiche wie die rechte Seite Kuller B Phi Invers. Ja, aber wenn ich ein Element und sein Inverses verkullere, kommt das neutrale Element von H raus. Also ist das neutrale Element. Und jetzt steht hier etwas, was das neutrale Element H ist. Aber mit ein bisschen Fantasie sehe ich vielleicht schon, dass man das mit der Homomorphie-Eigenschaft als Bild von etwas unter Phi schreiben kann. Wie schreibe ich das als Bild von irgendwas unter Phi?
Thank you.
Ihre erste Idee. Üben Sie am besten immer verschiedene Wege, denn je nach Aufgabenstellung kann es sein, dass wirklich mal das eine viel einfacher ist als das andere. Was für Fragen haben Sie jetzt noch? Wir sind so gut wie fertig. Ich mache noch einen Kommentar, aber ansonsten haben wir jetzt alles gezeigt, was in dem Satz steht. Fragen, Antworten, Wünsche? Okay, der Schlusskommentar ist der, dass das, was wir jetzt alles bewiesen haben, nämlich die letzte Aussage da unten, dass das auch die allgemeine Aussage oben zeigt. Denn in dem Moment, wo Sie einen injektiven Gruppenhomomorphismus haben, können Sie im Zielbereich auf das Bild einschränken und dann ist das Neue, was da rauskommt, nicht nur injektiv, sondern auch noch sojektiv, also bijektiv. Und so kriegen Sie einen bijektiven Gruppenhomomorphismus von G und K ins Bild von Phi. Und wir haben später einen Merksatz dazu. Aber damit wir den Merksatz schön kompakt formulieren können und nicht so ewig lange fünf Zeilen aufsagen müssen, kommt jetzt noch ein Begriff, nämlich der Begriff des Gruppenisomorphismus und der Gruppenisomorphie. Dann kann man das als Merksatz formulieren. So, was haben wir hier gerade gesehen in diesem tollen Satz, im Homomorphiesatz für Gruppen? Wir haben da einen bijektiven Gruppenhomomorphismus gesehen und die sind so wichtig, generell sind bijektive Homomorphismen so wichtig, dass sie einen extra Namen kriegen, nämlich den Namen Isomorphismus. Nur als kleine Preview auf das, was da später kommt, gebe ich Ihnen mal kurz die Kürzel für diese ganzen Morphismen, die wir später sehen. Da haben wir einmal Homo, das ist die Grundlage für alles. Dann haben wir jetzt gesehen Iso, das ist bijektiv. Dann gibt es noch Mono. Mono ist injektiv. Epi ist sojektiv. Dann gibt es noch von einer Gruppe in sich selbst. Dann sagen wir Endo. Das heißt, kann man sich auch irgendwie herleiten und so. Sie merken schon, ne? Wer Latein und sowas hat, ist klar im Vorteil, oder Griechisch. Und dann gibt es noch Auto. Das ist nur für jetzt. Später kommt das alles nochmal ordentlich. Aber ich wiederhole nochmal kurz, was bedeutet. Hinten steht immer Morphismus, das heißt, all diese Sachen haben gemeinsam, dass man eine Homomorphie-Eigenschaft hat. Homo heißt nur Homomorphie-Eigenschaft und mehr weiß man erstmal nicht. Iso heißt Homo und Bijektiv. Mono heißt Homo und Injektiv. Epi heißt Homo und Sojektiv. Endo heißt Homo und in sich selbst hinein. Und Auto heißt alles. Homo in sich selbst hinein und Bijektiv. Also quasi eine strukturerhaltende Permutation von was auch immer wir da haben. Das ist extrem großartig. Vielleicht kommt ein Beispiel. Bisschen was steht hier auch. Und ich möchte dieses Wort Isomorph einführen, deshalb, weil ich gemerkt habe, dass mir das in Vorlesungen irgendwann, wenn wir genug Algebra gemacht haben, einfach immer wieder rausrutscht. Und dann muss ich mich jedes Mal entschuldigen und sagen, ja, ich meine, es gibt einen Isomorphismus, bla bla bla. Nein, ich führe das Wort jetzt einfach ein. So. Zwei algebraische Strukturen heißen Isomorph, egal was sie sind, genau dann, wenn es einen bijektiven Homomorphismus von der einen Struktur in die andere gibt. Und das einzige Schöne, was wir bisher kennengelernt haben, sind Gruppen. Deswegen können wir über Isomorphe Gruppen sprechen, aber später kommen Ringe und Körper und Vektoren und bla. Und überall da können wir dieses schöne Wort Isomorph benutzen. Und Isomorph heißt immer, es gibt eine bijektive Struktur erhalten. So, und wenn wir das haben, dann können wir den Homomorphiesatz für Gruppen einigermaßen aussprechbar und lesbar als Merksatz formulieren. Nämlich in folgender Weise: Bei einem Gruppenhomomorphismus ist immer die Faktorgruppe modulo den Kern, da sind wir im Startbereich, isomorph zum Bild, da sind wir im Ziel. Das ist der Merksatz zum Homomorphiesatz für Gruppen. Und der ist wunderschön. Und hier ungefähr endet jetzt das, was klausurrelevant ist. Heißt also, dass es durchaus sinnvoll ist, sich sowas wie Gruppenhomomorphismus und Faktorgruppe und den Homomorphiesatz mit auf den Schummelzettel zu schreiben. Klar ist auch, dass davor noch sehr viel anderes Zeug kommt, was in der Klausur wichtiger ist. Aber Gruppen kommen auf jeden Fall schon vor und erst hier ist wirklich Schluss. Okay? Nur zur Sicherheit. Lieber ein, zwei Sachen mehr aufschreiben. Okay. Bitte nochmal was?
Die Standardzustand und Klausur ist relevant bis 2.11.
Ja.
Bis jetzt die Sachen von heute.
Wir sind jetzt ein klein bisschen weiter. Und deswegen sage ich nur zur Sicherheit, weil es ja sein kann, dass es eine Aufgabe gibt, die Sie dann damit total elegant lösen können. Ich meine, noch ist ihr Schummelset ja nicht so voll, ne? Wir haben ja kaum was gemacht. Wir sprechen uns wieder im Sommer, wenn wir die Abschlussklausuren schreiben und Sie mir dann alle Ihre Kunstwerke präsentieren, wo Sie in ungekannter Knappheit und Schönheit und Übersichtlichkeit zwei fette Semester Mathe irgendwie auf sonst wieder viel Blatt gequetscht haben. Ja, das ist eine Kunst für sich. 2.11 steht, ich empfehle Ihnen einfach nur, das, was wir jetzt an Ideen hier mitgenommen haben, sich irgendwo zu notieren, weil es sein kann, dass da irgendwo dann so ein Trick dabei ist, der Ihnen in der Klausur hilft. So, ich habe nicht gesagt, dass eine Aufgabe kommt, wo Sie den Homomorphie-Satz brauchen. Habe ich nicht gesagt. Okay. Ich möchte, glaube ich, noch ein kleines Beispiel bringen, bevor wir dann zu Ringen kommen. Das Beispiel passt dahin. Und das ist wirklich nur so ein Mini-Beispiel zum Thema Gruppenautomorphismus. Ja, genau, ich bin auch an dieser Tafel. Wir kennen doch die Gruppe Z mit Plus. Und wir haben schon mehrmals so eine Abbildung angeguckt. Ich weiß gar nicht, wie ich die immer genannt habe. Ich nenne sie jetzt einfach mal Alpha. Bei Alpha. Mit Verknüpfung, und dann gilt irgendwas und dann weisen wir immer nach, was alles gelten soll. Axiom steht und vergessen zu zeigen, dass die Sachen überhaupt Verknüpfungen sind. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, das wirklich hinzuschreiben. Plus und Trigger sind Verknüpfung. Heißt, wenn ich zwei Elemente aus R hernehme und sie mit Plus verbinde, kommt wieder etwas aus R raus und genauso bei Kring. Dann R2. R mit Plus ist eine abelsche Gruppe. Hey, ist das, was wir kennen. Sehr schön. Heißt aber auch, wenn man zeigen will, dass etwas ein Ring ist, dann verstecken sich hinter R2 1, 2, 3, 4 Gruppenaxiome. Nein, in Wirklichkeit nur 3, denn die Verknüpfungsdings hat man ja schon erledigt. Aber dafür braucht man noch die Kommutativität. So, da ist also auf jeden Fall immer was zu zeigen. Dann kommt R3. R3 ist einfach nur das Assoziativgesetz für Kring. Das für Plus haben wir schon, das steckt bei R2. Und dann kommt R4. Und für R4 haben Sie doch bestimmt auch einen Namen parat, oder? Wenn Sie das so sehen. Woran erinnert Sie das aus der Schule? Ja?
Distributivgesetz.
Genau. Und da stehen 2. Warum stehen denn da 2? Also einmal so, dass die Klammer links steht und einmal so, dass die Klammer rechts steht. Ist das nicht doppelt gemoppelt?
Weil nicht genau definiert ist, ob es sonst nicht genau definiert ist, ob es egal ist, ob sie jetzt zuerst das machst und dann definiert zu machen.
Genau. Wenn ich das nur für die eine Seite mache, dann muss die Klammer immer auf dieser Seite stehen, denn bei Kringel könnte es ja sein, dass die Reihenfolge wichtig ist. Da steht nichts zum Kommutativgesetz für Kringel. Ist vielleicht nicht erfüllt. Das heißt, dann könnte ich dieses Distributivgesetz immer nur in eine Richtung verwenden, immer nur, wenn die Klammer auf der einen Seite steht und nicht auf der anderen. Und damit das nicht passiert, damit man diese Rechenregel wirklich für beide Möglichkeiten hat, schreiben wir es für beide Möglichkeiten hin. In dem Moment, wo Sie für Kringel das Kommutativgesetz bewiesen haben, reicht hier eine der beiden Aussagen. Und das war die Definition eines Rings. Wir gucken uns jetzt, also Sie sehen schon, das ist ein Beispiel mit Nummer, das ist eins, wozu ich was hier aufgeschrieben habe. Das heißt, da kommt jetzt auch. Vielleicht haben Sie sich das im Kurzschritt auch schon angeguckt. Zunächst mal ein paar Ringe, die wir schon kennen. Den einen hatten wir vorhin thematisiert. Z, der Ring der ganzen Zahlen, mit Plus und Mal. Also einfach mit der normalen Addition und Multiplikation. So. Schöner, handelsüblicher Ring, den wir sehr gut kennen. Ne? Kennen wir den so gut? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, in der Algebra werden Sie noch die eine oder andere Überraschung erleben mit so einem Ring der ganzen Zahlen. Aber ich greife vor. Die natürlichen Zahlen mit Plus und Mal bilden keinen Ring. Ganz viele von diesen Ringeigenschaften sind erfüllt, aber eben nicht alle. Wir können ja mal nachgucken. Plus und Mal sind Verknüpfungen auf N, das funktioniert. Und wir haben auch so ein Distributivgesetz, wir haben das Assoziativgesetz, wir haben ja sogar das Kommutativgesetz für Mal. Das heißt, N mit Plus und Mal ist eine echt angenehme Menge mit zwei schönen Verknüpfungen. Aber N mit Plus ist ja keine Gruppe und deswegen geht es da schief bei R2. Dann haben wir sowas wie die reellen Zahlen mit Plus und Mal, einfach auch wie in der Schule. Genauso die rationalen Zahlen, Q mit Plus und Mal, die komplexen Zahlen. Haben sich Leute das komplexe Zahlenvideo angeguckt? War das irgendwie hilfreich? So ein bisschen? Ja. Da kann man dann auch losrechnen und kann zeigen, dass die einen Ring bilden, die komplexen Zahlen mit diesen beiden Verknüpfungen. Naja, und weil das aber alles irgendwie langweilig ist und weil das Zahlbereiche sind, die wir schon kommt jetzt der erste große Auftritt von Matrizen. Matrizen werden unser Dauerbegleiter sein, weil die einfach ein toller, vielfältiger Quell an Beispielen sind. Das liegt daran, dass Matrizen so merkwürdig sind. Matrizen machen einfach komische Sachen und das ist toll. Es gibt uns viele interessante Beispiele. Ich guck mal, ob ich hier noch mehr sagen wollte. Nee, ich wollte jetzt dieses Beispiel mit Ihnen besprechen. Ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter Abschnitt zum Angucken. Und vielleicht machen wir es so, dass ich ein bisschen wische, damit ich überall da, wo Sie noch ein bisschen mehr Erklärung brauchen, noch was an die Tafel schreiben kann. Jetzt erstmal, dass Matrizen so komisch geometrische Objekte sind, die rechteckig sind, und da macht man runde Klammern und dann schreibt man da was rein. Für den Moment kommt das einfach irgendwo her. Je nachdem, woher das kommt, ist das Rechnen dann unterschiedlich angenehm. Später definieren wir Matrizen noch ein bisschen ordentlicher, aber viel ordentlicher als das, was ich gerade gesagt habe, wird es nicht. Runde Klammern, rechteckiges Schema, man schreibt Sachen rein, fertig. Es gibt Notationen dafür, woher die Leute kommen, die in der Matrix stehen, die sogenannten Matrix-Einträge. Hier kommen die Matrix-Einträge aus Z. Deswegen würde ich jetzt hier als Menge aller Matrizen, wenn ich das jetzt nicht so explizit dahingeschrieben hätte, wie ich das getan habe, dann hätte ich sowas schreiben können wie Skript M für Matrizen, dann schreibe ich 2 kreuz 2 für die Größe, 2 mal 2, also 2 Zeilen, 2 Spalten, und hier in runde Klammern schreibe ich rein, woher die Einträge kommen. Später in der Vorlesung werde ich diese Matrizenringe so bezeichnen. Hier steht die Größe, hier steht, woher die Einträge kommen. So, das ist dann also schön übersichtlich. Aber da wir das noch nicht eingeführt haben, habe ich jetzt hier einfach zu Fuß hingeschrieben, wie die Matrizen aussehen. Und jetzt kommen zwei Verknüpfungen, ich weiß auch noch nicht, ob das welche sind, und die heißen Kringelplus und Stern. Kringelplus ist die Matrizenaddition und Stern ist die Matrizenmultiplikation. Und wenn Sie sich das angucken, ich kann auch gerne noch mehr Beispiele für Sie rechnen, dann sehen Sie schon, die Matrizenaddition ist irgendwie intuitiv. Da nimmt man einfach immer die Einträge an der gleichen Stelle und addiert die. Die Matrizenmultiplikation sieht schon ein bisschen merkwürdig aus. Und je nachdem, also falls Sie das Video über die komplexen Zahlen gesehen haben, finden Sie es vielleicht nicht so merkwürdig, denn die Multiplikation da war ja auch schon ein bisschen komisch. Aber da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und die Idee ist, deswegen habe ich da auch so ein Beispiel hingeschrieben, dass man immer so Zeilen und Spalten kombiniert von der linken und der rechten Matrix. Ich mache jetzt etwas, was man eigentlich nicht tun sollte, nämlich Matrix-Multiplikation in der Öffentlichkeit. Also wenn wir das Beispiel nehmen, was da steht mit 1, 0, 1, 1 und 2, 0, 0, 3, dann möchte ich nur mal kurz mit Ihnen dieses Tänzchen machen, wie man sich merkt, wie die Matrix-Multiplikation funktioniert. Denn so wie es da steht, ist es ja halt nur so eine Kombination von Buchstaben, aber man macht ja nichts. Also, für den ersten Eintrag nehme ich die erste Zeile von der Matrix, die links steht, und kombiniere sie mit der ersten Spalte der Matrix, die rechts. So komme ich dann auf 1 mal 2 plus 0 mal 0. Und das habe ich ja auch ausgerechnet, dass es dann die 2 wird. Für den nächsten Eintrag, ich gehe jetzt hier in dieser Zeile weiter, das kann ich besser, also eine Spalte runterzugehen, würde mich, glaube ich, komplett rausbringen. Ich muss es immer so machen, bis die erste Zeile fertig ist. Dann nehme ich jetzt wieder die gleiche Zeile, mit der ich schon angefangen habe, aber diesmal nehme ich hier nicht die erste Spalte, sondern die zweite. Das heißt, dann habe ich 1 mal 0 und 0 mal 3, und dann kommt insgesamt 0 raus. So, jetzt bin ich mit dieser Zeile fertig. Jetzt kommt die nächste, und das heißt, dass hier jetzt auch die nächste kommt, also die zweite. Die 1 und die 1, das kombiniere ich jetzt hier erstmal wieder mit der ersten Spalte, denn ich will ja hier den ersten Eintrag ausrechnen. Dann habe ich 1 mal 2 und 1 mal 0, also 2. Und dann habe ich hier für den letzten Eintrag noch 1 mal 0 und 1 mal 3. Dann kommt das raus. Aha! Sind diese Beispiele wie Z und R und so einfach langweilig, da passiert nichts Spannendes. Matrizen sind wesentlich interessanter. Zum Beispiel kann es bei Matrizen passieren, dass man zwei Matrizen hat, die beide nicht das Nullelement sind, aber das Produkt ist das Nullelement. Das heißt, da passieren endlich mal spannende Sachen, die sonst nicht passieren. So, haben Sie zur Matrix Addition oder Multiplikation Fragen? Addition ist intuitiv. Multiplikation haben wir jetzt gerade einmal ein Beispiel gesehen. Zeile, Spalte kombinieren, bla bla bla. Und jetzt sehen Sie vielleicht auch, wenn Sie sich angucken, wie die Einträge gebastelt werden, dass da immer wieder Elemente rauskommen aus dem gleichen Bereich, aus dem die ursprünglichen Koeffizienten gekommen sind. Denn wir addieren und multiplizieren ja nur ganze Zahlen. Deswegen sind Kringelfluss und Sternverknüpfung. Und damit haben wir schon R1 erledigt, also die erste Ringeigenschaft. Für die nächste Ringeigenschaft, also für R2, müssen wir jetzt die ganzen Gruppeneigenschaften nachprüfen. Die erste haben wir schon, die Abgeschlossenheit unter Kringelfluss. Für die zweite Eigenschaft, das Assoziativgesetz, das kriegen wir quasi geschenkt, indem man einfach das so hinschreibt mit den Matrizen und dann klammert man innerhalb der Matrix-Einträge um, das rechne ich nicht vor. Wenn Sie das genauer hören wollen, dann mache ich dazu gerne eine Podcast-Folge, sagen Sie Jean-Luc. Das neutrale Element ist die Nullmatrix, kann man auch einfach durch Einsätzen sehen. Und inverse kriegt man, indem man überall die Vorzeichen ändert. Das heißt, für Kringelfluss ist die Struktur einigermaßen übersichtlich. Das kriegt man, wenn man ein paar Beispiele gerechnet hat, irgendwie auf die Kette. Bei Stern, also bei der Matrizenmultiplikation, ist alles ein bisschen interessanter. Das muss man wirklich nachrechnen. Und machen Sie es am besten selber. Man lernt viel dabei, wenn man selber übt, mit Matrizen zu arbeiten. Und wenn Sie dann irgendwo nicht weiterkommen, weil Sie zum Beispiel merken, oh, ich bin mit drei Matrizen überfordert, wenn ich die multiplizieren soll, dann sagen Sie einfach Bescheid. Dann mache ich eine Podcast-Folge dazu oder ein kleines Video, wo ich das nochmal genau erkläre. Das sind Rechnungen, bei denen es am Ende immer darauf hinausläuft, dass man die einzelnen Matrix-Einträge anguckt und dann in Z argumentiert. Also im Ring Z mit den ganzen Rechenregeln, die wir da haben. Um zu sehen, dass da ein paar interessante Dinge passieren, habe ich jetzt einerseits mal zwei Matrizen genommen und habe die in verschiedener Reihenfolge multipliziert. Wir haben hier bezüglich der Multiplikation keine Gruppe, Vorsicht, aber wir haben eben auch nicht das Kommutativgesetz, denn bei den beiden Matrizen, die wir da gerade gesehen haben, da ist so, dass die Reihenfolge schon eine Rolle spielt. Und wir haben, wie gesagt, diesen komischen Effekt, dass man zwei Matrizen nehmen kann, die beide nicht Null sind, aber dass, wenn man sie multipliziert, die Nullmatrix rauskommt. Da passieren also seltsame Dinge. Und wie ich hier schon beschrieben habe, kommen die jetzt immer mal wieder, so quasi als Gäste, als bleibendes Beispiel. Und der Grund ist, dass man an Matrizen manche Phänomene besser versteht oder besser würdigen kann, als an sowas wie den ganzen Zahlen. Das liegt daran, dass die ganzen Zahlen viel besonderer sind, als wir so denken. So, wir kennen die halt aus der Schule, wir kennen die ganzen Rechenregeln. Und wenn man nur solche Zahlbereiche kennt, dann kann das Gefühl entstehen, dass sehr viele Rechenregeln einfach automatisch immer gelten, egal wie man arbeitet. Und es ist aber genau umgekehrt. Viele dieser Rechenregeln gelten im Allgemeinen einfach gar nicht. Und das ist was Besonderes, dass man nur Z so hat, mit Plus und Null. Und diese Matrizenringe sind ein erster Schritt hin zu Beispielen, die sich schon nicht mehr so besonders verhalten. Also wo manche Rechenregeln nicht mehr so intuitiv gelten, wie man es denken soll. Und da sind wir schon beim Thema, was macht nämlich Ringe besonders? Oder was für besondere Elemente können da rumlaufen? Wir haben jetzt ja schon gesehen, es gibt bezüglich dieser Ringaddition auf jeden Fall ein besonderes Element, nämlich das Nullelement in dieser arabischen Gruppe. Das nennen wir dann normalerweise auch Nullelement, weil wir die dazugehörige Verknüpfung Addition nennen. In dem Beispiel gerade war das die Nullmatrix. In den ganzen Zahlen ist es einfach die Zahl 0, in den reellen Zahlen auch. Und wir haben für Plus auch das Kommutativgesetz, das steht da in R2, das ist die arabische Gruppe. Für die andere Verknüpfung wissen wir erstmal nichts. Da haben wir nur das Assoziativgesetz. Aber es könnte sein, dass da das Kommutativgesetz auch gilt, so wie in Z. Und dann nennen wir diesen Ring kommutativ. Also Vorsicht, wenn wir sagen kommutativer Ring, dann bezieht sich das Wort kommutativ auf die zweite Verknüpfung, also auf die Multiplikation. Nicht auf die Addition, da hat man es also sowieso. Das nächste ist genauso. Wenn wir bezüglich dieser Multiplikation im Ring ein neutrales Element haben, sozusagen, also etwas, was sich neutral verhält, dann nennen wir dieses Ding 1-Element und schreiben dann auch 1 dafür. Für dieses andere, für dieses Null-Element schreiben wir normalerweise 0, das habe ich schon gesagt. Und jetzt kommen wir zu einer Teilstruktur für kommutative Ringe, die sich so ähnlich verhält, wie sich Normalteiler in Gruppen verhalten. Das heißt, es ist wieder so eine interessante Teilstruktur, die man benutzen kann, um eine Faktorstruktur zu basteln, also einen Faktor. Hier ist die Definition. Ups. So. Hier ist die Definition. Wir haben einen kommutativen Ring R mit Verknüpfung Plus und Kringel. Plus ist die Ringaddition, Kringel ist die Ringmultiplikation. Und wir haben eine Teilmenge und die heißt J. Und wir sagen, dass diese Teilmenge J ein sogenanntes Ideal des Ringes ist. Genau dann, wenn 2 Eigenschaften erfüllt sind. Die eine ist, dass es eine Untergruppe ist bezüglich Plus. So wie es da steht, ist es also jetzt schon sehr kurz. Ausführlich hätte ich hingeschrieben, J mit Plus, eingeschränkt auf J, ist eine Untergruppe von R mit Plus. Und I2 ist ein bisschen stärker als die Abgeschlossenheit unter der Multiplikation, unter dieser Ringmultiplikation Kringel. Und das ist eine sehr interessante Eigenschaft. Wir gucken uns gleich ein Beispiel an. Diese Eigenschaft sagt, dass nicht nur dann ich wieder im Ideal lande, wenn ich 2 Leute aus dem Ideal verkringle, sondern ich lande auch dann drin, wenn ich etwas aus dem Ideal nehme und etwas, was von draußen kommt, also von irgendwo im Ring. Diese Eigenschaft sieht seltsam aus, aber dass die relativ natürlich ist, das sehen wir gleich in einem Beispiel. Noch einen Moment, bevor das Beispiel kommt. Ich möchte die letzte Definition noch sagen. Dann haben wir die einmal alle durchgesprochen. Genau wie bei Gruppen gibt es auch bei Ringen Homomorphismen. Diesmal haben wir 2 Verknüpfungen. Die sollen beide respektiert werden. Und deswegen besteht hier die Homomorphie-Eigenschaft aus 2 Teilen. Die Ringe haben jetzt Verknüpfungen, die so bezeichnet sind, dass man es auseinanderhalten kann. In dem einen Ring heißen die Verknüpfungen Plus und Kringel. Und in dem anderen Kringel plus und Kuller. Das kann jetzt nur schief gehen. Und dann sagt uns die Homomorphie-Eigenschaft, dass es erstens egal ist, ob ich zuerst im Startbereich addiere und dann abbilde oder ob ich zuerst abbilde und dann Kringel addiere. Das ist quasi die Gruppenhomomorphie-Eigenschaft für die additive Gruppe der beiden Ringe. Und jetzt kommt die Verträglichkeit mit der Ringmultiplikation, nämlich dass egal ist, ob ich zuerst Kringel multipliziere und dann abbilde, oder ob ich zuerst abbilde und dann Kuller multipliziere. So, 2 Sachen, die man nachweisen muss. Und Sie haben jetzt vielleicht festgestellt, dass ich das Wort Ideal benutzt habe und dass ich das nur für kommutative Ringe eingeführt habe. Das liegt daran, dass ich bei dieser I2-Eigenschaft nicht auf die Reihenfolge achten wollte bei der Multiplikation, bei diesen Kringeln. Das hätte ich nämlich sonst machen müssen. Dann hätte ich sagen müssen, von wo die Elemente kommen. Dementsprechend hätte es dann ein Rechts- und ein Linksideal gegeben. Normalerweise macht man das so. Aber für die Anwendung, die wir hier brauchen, reichen kommutative Ringe und es reichen diese Ideale. Rechts und links brauche ich nicht und deswegen führe ich das hier so ein. Und wenn das Thema in der Algebra nochmal wiederkommt, im 3. Semester oder so, dann befassen wir uns einfach nochmal damit und gucken da nochmal ein bisschen genauer hin. Und ich schließe mit einem Beispiel. Ups, das werden wir machen nächstes Mal, denke ich. Ich möchte hier erstmal kurz da wischen und ein Beispiel besprechen. definiert als Menge aller 2 mal z, wobei z ist z gemacht. Das ist die Menge aller geraden ganzen Zahlen. Und wir haben uns zum Beispiel schon klar gemacht, dass das mit der Einschränkung der Addition eine Untergruppe ist von z mit Plus. Das ist also ein heißer Kandidat für die Ideale. Und ich behaupte mal, dass die Eigenschaft die 1 jetzt quasi geschenkt kommt, denn das ist eine Untergruppe, haben wir uns schon überlegt. Und jetzt gucken wir uns die 2 an. Und jetzt verstehen wir vielleicht auch, warum das irgendwie eine interessante Eigenschaft ist, dieses komische I2. Denn was passiert, wenn ich eine gerade Zahl mit irgendeiner ganzen Zahl multipliziere? Was kommt raus? Und jetzt nicken Sie schon so. Fassen Sie, nicken mal in Worte, bitte. Das war gerade sehr schön. Sagen Sie mal, was Sie da haben.
Wieder eine gerade Zahl.
Genau. Und das ist ja nicht klar. Ich meine, wenn ich dasselbe mit ungeraden Zahlen mache, funktioniert es nicht. Wenn ich eine ungerade Zahl mit irgendwas multipliziere, dann kommt mal was Gerades und mal was Ungerades raus. Das heißt, da geht es alles schief. Aber bei geraden Zahlen funktioniert es. Egal, wie ich die multipliziere, es kommt wieder eine gerade Zahl raus. Und deswegen bildet diese Menge M tatsächlich ein ideales für das Z. Aber ich behaupte, dass es ein 1-Element gibt. Hat da jemand eine Idee, was in diesem Matrizenring